Resound. Von und mit Martin Haselböck.
Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zu einer weiteren Folge von Resound. Resound, wie ich schon oft erzählt habe, in diesem Fall, in diesem Frühjahr, führt Ihnen zu Gemüte Aufnahmen, die wir in den 1990er Jahren mit dem Repertoire der Wiener Hofmusikkapelle gemacht haben. Also Repertoire, das für die Präsentation feierlicher Kirchenmusik, aber auch feierlicher Kammermusik im Hause Habsburg nötig war, gebraucht wurde, dafür komponiert wurde. Wir haben uns mit den komponierenden Kaisern beschäftigt und wir kommen zum ersten Kaiser, Karl VI., der zwar kein Komponist war, aber sehr gut Cembalo gespielt haben musste. Und den Titel dieser Sendung, dieses Zitat, verdanken wir einer Anekdote, die berichtet wurde, als Karl VI. Im Schönbrunner Schlosstheater am Cembalo saß, um zu korrepetieren, als sein Hofkapellmeister Johann Josef Fuchs auf ihn zukommt und sagt: Majestät, spielen wunderbar, hätten Kapellmeister werden sollen. Und Majestät sagt, hab's besser so. Ob das stimmt jetzt, dass es wirklich besser so gehabt hat, ist die Frage. Aber es könnte schon sein, dass die Musik für ihn nur ein Beiwerk zu seinen Regierungstätigkeiten war. Wer war dieser Johann Josef Fuchs, der ihn das gefragt hat? Wir wollen uns mit dem ersten großen Österreicher in der Wiener Hofkapelle beschäftigen. Eigentlich mit dem ersten österreichischen Hofkapellmeister einer Kapelle, die 1498 ihr Gründungsstempel bekommen hat unter Maximilian I. und die immer doch sehr ausländisch dominiert war. So hatten wir am Anfang eine flämische Schule, die dann abgelöst wurde von einer italienischen Schule. Und Johann Josef Fuchs, der 1715 ernannt wird, ist der erste Österreicher, ist ein Steirer, der diesen hoch angesehenen Job bekommt. Wer war also dieser Komponist? Er wird, das wissen wir noch, um 1660 in Hirtenfeld in der Steiermark geboren. Er wird aber in der Jugend herumgereist sein, wo er seine Ausbildung erhalten hat, wissen wir nicht. Und trotz zahlreicher Forschungen ist fast nichts bekannt über seine Jugend. 1696, da ist er immerhin 36, wird er als Organist der Schottenkirche erwähnt. 1705 bis 1715 ist er in St. Stephan tätig und er muss aber damals schon sehr weitgehend in höfischen Kreisen verkehrt sein, denn 1713 wird er Vizekapellmeister. Und gleichzeitig als Vizekapellmeister kümmert er sich um die Privatkapelle der Kaiserin Witwe Amalie, die auf dem Rennweg im Salesianerkloster ihre Residenz hatte. Und 1715 wird er endlich Kapellmeister. Das heißt, er ist für Oper zuständig, für Kammermusik, für Kirchenmusik. Er lässt ein gigantisches Oeuvre. Und wir werden diese doch sehr prachtliebende Art seines Komponierens gleich verstehen und hören, wenn wir einen Osterhymnus als erstes spielen, den Hymnus Victime Paschali Laudes. Sie hören eine Aufnahme, die uns einen Teil des heutigen Programms bescheren wird, auf die ich eigentlich ein bisschen stolz bin. Wir haben versucht, den Klang der damaligen Kapelle bis ins Kleinste wiederherzustellen, die, wenn nicht Sängerknaben dabei waren, ausschließlich von Männern bestellt war. Das heißt, Sie hören hier Männersoprane, Männeralte, Männertenöre und Männerbässe. Und wir haben als Solisten David Cordier als Sopranisten, Drew Minter als Altisten, Johannes Kumm im Tenor und Klaus Mertens als Bariton, als Bass. Und die Aufnahme entstand 1997 und hat uns eine Zeit lang beschäftigt mit einer Forschung über die Musik von Johann Josef Fuchs. Also Victime Paschali Laudes, Wiener Akademie, 1997.
Thank you.
Sie hörten den Osterhymnus Victim mit Pascali Laudes, den Johann Joseph Fuchs schon für Kaiser Karl VI. Komponiert hat und seine Hofkapelle. Seine Messen sind prachtliebend, sind groß. Sie schließen sich an sein Komponieren der Krönungsoper für Karl VI., Costanza e Fortezza. Costanza e Fortezza war das Motto von Karl VI., der dieses doppelte Motto zum Anlass genommen hat, auch doppelte Repräsentanz einzufordern. Das heißt, genauso wie die für ihn erbaute Karlskirche zwei Säulen hatte, hatte er eine doppelte Bläserbesetzung verlangt. Also statt zwei Trompeten und Pauken vier Trompeten und zwei Pauker. Also die Präsenz der Musik wurde gleichzeitig zur Darstellung seiner kaiserlichen Macht genommen. Und in der Missa Corporis Christi, aus der Sie jetzt zwei Ausschnitte hören werden, können wir entnehmen, wie feierlich der Gottesdienst gefeiert wurde. Schon im Kyrie, aber auch im Agnus Dei erklingen die Trompeten. Von Anfang an wird ein ganz virtuoser Bläserklang gefordert, der damals noch bei der Wiener Hofkapelle vorhanden wird. Und das Strahlende, das Hinausgehende ist ein großer Teil dieser Qualität der Musik. Also Kyrie aus der Missa Corporis Christi.
Thank you.
Auf das Kyrie folgend möchte ich Ihnen noch Benedictus und Agnus Dei aus der Missa Corporis Christi anbieten. Es zeigt uns einen Komponisten auf der Höhe seiner kontrapunktischen Macht. Die Trompeten werden thematisch eingesetzt, die Polyphonie ist nie aufdringlich, der Klang ist immer seidenweich und trotzdem strahlend. Es ist eines der großen Kirchenmusikwerke, die wir diesem Komponisten Fuchs verdanken. Also Benedictus und Agnus Dei aus der Missa Corporis Christi. Mit der Missa Corporis Christi konnten wir Ihnen den strahlenden Tondichter Johann Joseph Fuchs vorstellen. Er hat aber eine ganz andere Seite auch, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. In der Barockzeit hat sich in der Fastenzeit eine Tradition entwickelt, die gleichermaßen der Liebe der Österreicher zur Oper als auch der Darstellung des Kirchenjahrs in der Hofkapelle zu verdanken ist, die Sepolcri. Das heißt, in der Fastenzeit wurden in der Hofkapelle, aber auch in einigen anderen Wiener Kirchen, Kirchenoratorien aufgeführt, die quasi im Stil einer Oper das Passionsgeschehen oder einzelne Ausschnitte daraus darstellen sollten. Komponisten wurden aufgefordert, einen ganz bestimmten Stil zu wählen. Er musste der Fastenzeit angemessen sein, dunkel, nicht zu exaltiert, nicht zu virtuos, aber trotzdem färbig, interessant für den Zuhörer ansprechend. Diese Oratorien wurden zuerst nur konzertant, später aber auch szenisch fast im Stil einer Kirchenoper aufgeführt. Und die Fülle dieser Werke ist unglaublich. Es sind derzeit an die 260 Sepolcri in der Nationalbibliothek enthalten, die für mich als Organisten der Hofkapelle, der ich seit 1978 sein durfte, immer interessanter wurden. Hier liegt ein ganzer Schatz begraben, um den sich damals noch niemand gekümmert hatte. Und also begannen wir aus den Bibliotheken, aus der Nationalbibliothek, diese Werke herauszuholen. Bisher vor uns waren nur vereinzelt einzelne Stücke in der Jesuitenkirche vom Musiker Antiqua Wien und von René Klemenčič und von Bernhard Klebel aufgeführt, aber der große Schatz lag hier noch begraben. Also fanden wir in der Nationalbibliothek die Manuskripte dieser Werke und konnten damals in den 1990er Jahren zwei dieser Sepolcri aufführen. Ein großes Werk, La Deposizione della Croce, wurde schon vor Ostern in Radio Klassik gespielt. Ein zweiteres, Il Fonte delle Salute, die Quelle des Heils, möchte ich Ihnen heute vorstellen. Hier zeigt sich Johann Joseph Fuchs als der große Kontrapunktiker. Er wurde von seinen Zeitgenossen weniger als Komponist, denn als Theoretiker geschätzt. Und das große Theoriewerk Gradus ad Parnassum blieb bis ins 19. Jahrhundert das Lehrwerk für angehende Komponisten. Beethoven hat es quasi memoriert. Alle Wiener Klassiker wurden daran ausgebildet. Für die Oper schien er weniger geeignet. Johann Joachim Quanz, der als Flötist bei der Uraufführung der Krönungsoper Costanze e Fortezza mitwirkte, schrieb über dieses Stück, dass es wie ein Kirchenstück mit vielen Fugen gearbeitet sei, aber trotzdem im Freien seine Wirkung nicht verfehle. Hier in Il Fonte delle Salute zeigt sich Fuchs als Kontrapunktiker, was wir schon im ersten Chor, im Eingangschor hören können.
Thank you.
Sie hörten den Eingangschor des Oratoriums Il Fonte della Salute von Johann Joseph Fuchs, gespielt von der Wiener Akademie und aufgenommen 1999 in der Hofkapelle Wien. Die Arien der Oratorien wurden bei Fuchs immer mehr zu einem Schaustück für wenig oder nicht so oft verwandte Instrumente. Also werde ich Ihnen heute ein Stück vorspielen, wo zwei konzertierende Fagotte im Mittelpunkt stehen. Es ist dies die Arie des Dämons, No, non temer, nein, ich fürchte es nicht, die Wolfgang Bankel hier mit der Wiener Akademie spielt.
No, non temer, tutte del volto impressa, poti del creator la somiglianza, tu che di un gran solo hai gli angelici spirti a te sovrani, per ir non puoi. Di si bei fregi adorno ti voglio il creator, non perdonarti all'inferno, onde chiusi or son le porte, ma per condurti al cielo, e lì ti aprì. Terribile e temuta ci arregnò la giustizia, or che discese, ai, discesa per me sempre funesta, ah, discesa per l'uom sempre felice, or che scesi a morir l'eterna vita, vinta morì l'eterna morte, ed ora dispensiera di gloria di perdono regna la grazia. E te divino agnello nel sangue agli ostri e nella croce al trono. Thank you.
Wolfgang Bankel war der Solist, er war der Dämon in der Arie Non non timer aus dem Oratorium Il Fonte delle Salute. Eine weitere Arie mit einem sehr ungewöhnlichen Instrument möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es ist die Arie der Grazie, gesungen von Kumiko Koike, Vedi Kel Redentor. Und hier wird ein Chalumeau gespielt. Chalumeau war ein Instrument, das gerade erfunden der Vorläufer der Klarinette war. Es klingt wie eine Mischung zwischen Blockflöte und heutiger Klarinette und wurde erstmalig von Vivaldi verwendet. Hier in diesem Oratorium aus den 1720er Jahren wurde ein völlig neues Instrument nach Wien gebracht und gerade in diesem Oratorium erklingen einige Instrumente, die sonst nicht im kirchenmusikalischen Leben normal waren, wie Il Baritono, das Bariton, für den Haydn dann so viel komponieren sollte, oder Posaunen oder eben auch konzertierende Blasinstrumente. Also hören Sie die Arie der Grazie aus Il Fonte delle Salute. Johann Joseph Fuchs war tatsächlich einer der großen Kontrapunktiker. Und Wir wissen wenig über seine Jugend, auch deshalb, da er mit dem damalig wichtigsten Enzyklopädisten Johann Gottlieb Walther, der über fast jeden berühmten Musiker einen Lebenslauf veröffentlichte, in Streit geraten war und ihm keine Informationen über sein Leben schicken wollte. Er schrieb nur dazu: Die Tatsache, dass ich Kapellmeister des großen Karl des VI. Bin, sollte Ihnen genügen, um meine Ruhmestaten aufschreiben zu können. Also er hat selbst dafür gesorgt, dass seine Biografie nicht bekannt wurde. Aber seine Musik blieb. Das heißt, seine Musik blieb in seinen eigenen Werken, auch im Einfluss, den er auch die Nachwelt hatte. Wenn Organisten Fugen schreiben mussten und nur fugiert spielen durften, wenn sie improvisierten, dann ist das durchaus ein Verdienst von Johann Joseph Fuchs. Und selbst der Kontrapunktunterricht, den heute noch junge Komponisten auf der Basis lernen müssen, ist auf sein großes Lehrbuch zurückzuführen. Wunderschön ist dieser Kontrapunkt in einem fantastischen Terzett für drei Soprane zu hören, das hier einen Höhepunkt dieses Oratoriums darstellt, wo mit Echos, Gegenbewegungen, Kanons, Fugen gearbeitet wird. Und dieses Terzett möchte ich Ihnen noch aus diesem Oratorium darbieten.
Oh,
hörten, dass der Z, Dio di vuole e non l'intende, gesungen von den drei Sopranen Kumiko Kuike, Linda Periglio und Ursula Fiedler und begleitet von der Wiener Akademie. Damit möchte ich Ihnen das Interesse wecken, dieses Oratorium im Ganzen zu hören. Es ist, wie alle anderen heute gespielten Stücke, in der Box enthalten, Musica Imperialis, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Beschließen wollen wir unsere kurze Präsentation der Werke von Johann Joseph Fuchs mit einem weiteren virtuosen Stück. Es ist dies eine Kantate, dreisätzige Kantate, Plaudite Sonat Tuba. Freut euch, es erklingt die Trompete, die wir ebenfalls in der Wiener Hofkapelle aufgenommen haben mit dem Tenor Helmut Wildhaber. Es ist dies ein Stück, das wieder der Repräsentanz der höfischen Künste dienen sollte. Ein Solist darf quasi konzertant das biblische Wort verkünden, ein Musiker der Hofkapelle als Solist daneben brillieren und das Orchester, das hier noch immer auf höchstem Standard damals musizierte, darf ihn begleiten. Also ein Stück, das durchaus einer Barockkantate wie Jauchzet Gott in allen Landen von Bach zur Seite zu stellen ist.
Thank you.
Laudite Sonat Tuba, Kantate für Trompete, Tenor und Orchester mit Helmut Wildhaber und der Wiener Akademie. Ich hoffe, ich konnte mit diesen Stücken Ihr Interesse an diesem großen Unbekannten des österreichischen Barock wecken und ich hoffe, ich kann Sie wieder begrüßen bei unserer nächsten Folge von Riesa und Klassik. Ihr Martin Haselböck.
Riesa von und mit Martin Haselböck.